Also ich glaube, das ist ein super Thema. Ich habe da ein Buch gelesen, das ein französisches Buch, das den Titel trägt L'Éthique ou le Chaos, also Ethik oder Chaos. Das Buch wurde geschrieben von dem Unterdirektor von der Weltbank und vom Direktor vom Tunnel unterm Ärmelkanal. Die zwei haben das Buch miteinander geschrieben. Ganz interessantes Buch, das erst rausgekommen ist. Und die haben versucht, im Überblick von finanzieller Situation von der Welt, im Überblick von Situation von der Gesellschaft her, haben sie versucht, miteinander zu überlegen, was könnte eigentlich unsere Gesellschaft aus dem Chaos rausbringen, wo so viele Not da ist, und haben da eine 700-seitige Arbeit geschrieben, gell? Und es ist sehr, sehr interessant, diese zwei Männer sind eigentlich zum Schluss gekommen, ich mache ganz kurz, was sie da drin haben, mit Rechnungen, also mit Mathematik, Rechnungen und mit Soziologie, zum Schluss gekommen, dass die Gesellschaft könnte nur heute noch gerettet werden, wenn Familien da sind, wo Mann und Frau treu sind, das ganze Leben lang, wo Mann und Frau sich um die Kinder kümmern, wenn sie klein sind, und wo eigentlich dann die Gesellschaft wieder neu auferbaut werden kann. Die zwei Männer schreiben absolut nichts von Gott und vom Glauben, ja? Aber es hat mich so gefreut, wie sie gezeigt haben, dass eigentlich nur die Familie kann den richtigen Wert geben der nächsten Generation, der Wert von den Menschen, der Wert durch Gehorsam, der Wert durch freiwillige Zusammenarbeit und den richtigen Wert geben, um für das, was wir in der Gesellschaft als Kapital miteinander haben, gell? So wie zum Beispiel die Parkbänke und Telefonkabinen und, gell? Alles, was wir miteinander bezahlt haben in unserer Gesellschaft, ne? Und die zeigen ganz klar von verschiedenen Situationen her, wo Länder versuchen, wie Frankreich zum Beispiel. Frankreich versucht ja alles zu klären durch Sozialarbeit. Das neue Programm für Frankreich ist, dass die Kinder werden in die Schule gehen von 3,5 Jahre weg. Stell dir mal das vor. Und schon der ganze Tag, Nachmittag schlafen in der Schule am Anfang, ne, und immer da sein. Und dann sagt man, Frankreich ist super, gell? Denn da können die Ehepaare, Mann und Frau, arbeiten gehen, viel Geld verdienen und so, gell? Super Land, gell? Aber wenn man reinschaut in die Realität, da braucht der französische Staat enorm viel Geld, denn die Teenager und die Jungen haben wir immer mehr, die unter absolut keine Autorität mit sich stellen. Und die eigentlich nur noch Destruktionsgedanken haben. Zynismus, also zynisch werden und alles kaputt machen. Weil sie merken dann plötzlich, man hat sie betrogen, man hat ihnen nicht die Liebe gegeben, die sie brauchen. Und eben Vater und Mutter können nie ersetzt werden. Das kommt ganz stark raus aus diesem Buch. Ich finde es super, dieses Buch. Ich habe es sofort gebraucht für meine Ethikkurse. Denn meistens, wenn man etwas sagt, das von der Bibel kommt, oh, aber wenn man etwas sagt, das von so Soziologen und so Direktoren kommt, tönt schon besser, gell? Noch der Schluss ist dasselbe Schluss, und das hat mir Mut gemacht. Familie, Kernkraft der Gesellschaft, das müssen wir uns fest in den, ja, da reinschieben, ja, in die Schublade, dass es uns bewusst ist, Gott wollte die Familie, er will die Familie. Und die Familie wird eigentlich das Ehepaar wird die ganze Basis, das Fundament bleiben für die nächste Generation. Wir können dieses Fundament nie ersetzen. Kinder werden nie wissen, was Liebe ist, wenn sie nicht sehen, wie Vater und Mutter sich lieben. Es wird alles Theorie bleiben. Und mit der Theorie können sie später nichts anfangen. Und wenn Kinder sehen, wie Vater und Mutter sich lieben, wie Vater und Mutter sich Vergebung bitten, wenn es schief geht, wie sie ihre Fehler erkennen können und so, das gibt eine ganz feste Gewissheit beim Kind. Das Kind weiß dann, da habe ich etwas, was solid ist. Ich weiß, was Liebe ist. Ich habe auch keine Illusion über Liebe. Familienleben ohne falsche geistliche Sicht. Das ist mal mein erster Ansatz so von heute Morgen. Wir müssen aufpassen, dass wir als Evangelikale, als Gläubige, nicht eine falsche Sicht geben von der Familie. Die Familie sind mehrere Sünder, die zusammen sind. Die christliche Familie, ne? Mehrere Sünder. Also Sünde hoch 2, hoch 3, hoch 4. Ne? Also je nachdem, mehrere Sünder, die zusammen sind. Klar, wenn die Eltern gläubig sind, dann sind es begnadigte Sünder. Das ist ja das große Wunder. Ne? Aber also Menschen, die demütig sind. Die Familie ist also Menschen, die zusammen sind und die zugeben können, dass sie Gott brauchen. Wir müssen immer aufpassen, als Christen in dieser Welt, dass wir nicht versuchen, draußen ein Bild zu geben, das inwendig gar nicht stimmt. Ja? Weißt du, so im Stil, die Kinder zu Hause gehen an den Mauern hoch, ne? So, ja, okay. Und dann, wenn du rauskommst, da willst du doch nicht dein Gesicht verlieren, ne? Da sind alle brav, laufen alle einer hinter dem anderen, ne? Ja, so. Da hast du die besten Kinder, ne? Nur hast du ihnen ganz klar gemacht, wir sind Christ und draußen muss man das sehen, ja? Heuchlerei, gell? Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Wir wollen wach sein. Und jeder, der Kinder hat oder hatte oder ja hat, wir haben 3 Kinder, Ursula und ich, wir hätten 5, 2 sind gestorben, ganz klein, die sind, hat der Herr weggenommen, aber mit den 3, die wir haben, haben wir 3 ganz verschiedene Temperamente, verschiedene Charaktere, gell? Wo man bei jedem Kind wieder neu überlegen musste miteinander, wie kann ich jetzt das Kind erziehen? Wie muss ich mit ihm umgehen? Und dann kommt die nächste Krise, gell, und sagt, wie geht's jetzt, gell? Und dann am Ende als Vater hast du immer Angst, dass das Gewinde kaputt geht. Du bist immer wieder am Anziehen in der Erziehung, dann wieder aufmachen, anziehen, aufmachen. Und denkst, hoffentlich hält das Gewinde, dass er 20 ist, gell? Mit dem Auf- und Zuschrauben, gell, ist immer so ein Problem. Okay. Also Eltern sein ist eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, dass man immer wieder herausgefordert wird zum Gespräch zwischen Mann und Frau, um zu überlegen, wie machen wir es mit unseren Kindern. Und diese Überlegung miteinander ist sehr, sehr wichtig. Das ist die Überlegung, die es braucht, dass das Kind genau weiß, was Papa sagt und was Mama sagt, ist dasselbe. Wenn ich etwas brauche, muss ich überlegen, Papa wird Nein sagen, Mama kann ich ein wenig dann sagt sie ja. Also nicht dem Papa reden, sondern Mama. Da geht's durch, ne? Okay? Die Kinder sind schlau, ich war auch schlau so mit meinen Eltern. Sie wissen ganz genau, und es ist so wichtig, und ich glaube, das ist das Schöne dabei, Gott will ja, dass wir uns lieben in der Ehe. Um uns zu lieben, brauche ich Gespräch. Mit Kindern haben wir immer Gesprächsmöglichkeit, wo wir ohne die Kinder hinsitzen müssen wieder und sagen, du, dem geht es jetzt so und so und so, wie werden wir da ihm helfen können? Oder ich habe gemerkt, der geht durch eine Krise durch. Ich muss schauen, mit meinem Programm muss mir mehr Zeit nehmen für ihn in dieser Zeit, dass er nicht alleine ist. Als Eltern musst du immer wieder überlegen, kann ich Zeit geben, Qualitätszeit, nicht unbedingt Quantitätszeit, sondern Qualitätszeit, wo man wirklich dem Kind zuhört, versucht zu verstehen und nicht einfach da ist. Es gibt so Leute, ich kenne so Gläubige, es sind liebe Leute, kein Problem. Aber ich kenne so Leute, die sagen, ja, Familie ist das Wichtigste, es gibt nichts über Familie, gell? Ich muss jeden Abend mit der Familie sein. Nur wenn du von nahe schaust, dann sind sie mit der Familie, mit der Zeitung so, gell? Das Kind auf der anderen Seite. Und das Kind schaut das Fernsehen, der Vater ist an der Zeitung, ne? Und sie haben Familienzeit. Ne, das ist also, ja, das ist Quatsch, hatte ich fast gesagt. Ne? Ich glaube, das Wichtigste ist nicht Familie. Das Wichtigste bleibt Gehorsam zu Gott. Das bleibt das Wichtigste. Und manchmal wird Gehorsam zu Gott wird so sein, dass du eine Zeit vielleicht leiden musst inwendig und dir sagst, ich habe nicht genug Zeit für meine Familie. Aber dass du weißt, dass du das vor Gott bringst und dass du deine Priorität, Beziehung mit Gott, Gehorsam zu Gott, das willst du behalten. Denke nicht, wenn du Familie als Priorität nimmst, musst nicht meinen, dass das die Familie einen ganz besonderen Segen hat, weil du da die Priorität gesetzt hast. Der Segen liegt auf dem, auf die Antwort Gottes zum Gehorsam zu ihm. Und nicht auf, weil du viel Zeit für die Kinder genommen hast. Ne? Sonst könntest du ja sagen, meine Kinder, ich muss einen großen Segen für meine Kinder, die müssen alle Spielsachen haben, müssen alles haben, gell? Da machst du, nein, bist daneben. Unsere Kinder konnten vieles nicht haben, gell? Mit einem kleinen Missionarslohn, aber wir haben immer gut gelebt, genügend gehabt und so, gell? Kein Problem. Aber die wussten, wir haben vieles nicht, aber die waren einverstanden damit. Denn sie wussten von ganz klein auf, dass Ursula und ich, wir wollen für Leben, dass andere Menschen das Evangelium kennen. Das ist unsere Zielsetzung, gell? Und haben den Kindern gesagt, das ist unsere Zielsetzung. Und jedes Jahr, wenn wir Ferien genommen haben, so 3 Wochen etwa, weil wir immer als Team leben, dann müssten wir uns ausreißen, um als Familie wenigstens 3 Wochen miteinander zu sein. Da haben wir es immer so gemacht, jedes Kind habe ich immer einzeln gefragt in einem Spaziergang, bist du noch einverstanden mit meinem Dienst? Ich bin oft weg am Abend und so. Wie siehst du das? Kannst du noch ein Ja haben dazu? Die Kinder waren noch nicht bekehrt, aber ich wollte wissen, ob sie das Programm von ihrem Vater noch bejahen können. Ja? Und ich war so dankbar, dass die Kinder mir immer wieder gesagt haben, ja Papa, wir sind einverstanden, mach weiter. Ja, wir sind einverstanden. Denn oft war ich maximum einen Abend in der Woche zu Hause. Gell? Denn die meisten Leute, die meine Kontakte, habe ich vor allem immer am Abend gehabt, wo die Leute zu Hause sind. Und die zum Glauben gekommen sind, habe ich praktisch die verschiedenen Leute immer zu Hause geschult, als einzelne Bekehrte, ihnen gelernt, Bibel zu lesen, beten, mit ihnen zu sein und ihnen geholfen, ihr Familienleben zu Hause zu haben. Da habe ich die Leute immer am Abend besucht, dass wenn sie mit den Kindern ins Bett bringen und so, habe ich mit den Kindern auf den Knien gesungen, Geschichten von der Bibel erzählt. Da haben sie, ohne es zu wissen, haben sie gelernt, wie man einen Hausgottesdienst machen kann. Ich habe nie das einen Hausgottesdienst genannt, ne? Aber es hat einfach gelebt mit den Neubekehrten, dass sie merken, wie man mit Kindern umgehen kann. Zu Hause hat sich dann Ursula mit unseren eigenen Kindern gekümmert, weil ich oft nicht eben zu Hause war. Ich glaube, Reich Gottes als Zielsetzung, Gehorsam als Zielsetzung, das ist, finde ich, der große Segen. Und dann immer wieder zu überlegen, was braucht eigentlich jetzt in diesem Moment, was braucht jedes von unseren Kindern? Du merkst ja immer wieder, es gibt ganz verschiedene Zeiten beim Kind. Jedes Kind zeigt es anders, was ihm fehlt. Gell? Manche zeigen es, dass sie total ungehorsam werden, alles kaputt machen und sie nerven dich nur noch, gell, so. Ne? Aber das ist nur, dass sie wollen sagen, jetzt nimm mal Zeit mit mir und sei nicht nur immer da und sagen, das ist nicht gut, das ist falsch, da musst du aufhören. Ja? Jetzt nimm mal Zeit mit mir. Ja? Geh mal Sport machen mit mir, geh mal raus mit mir. Ja? Geh mal irgendwie, nimm Zeit mit mir. Also die christliche Familie, gläubige Familien, ich finde das Schöne ist, dass man hat keine Illusionen. Man weiß, dass man Sünder ist. Man kann es zugeben. Ich habe auch manchmal bei der Kindererziehung hat mich ein oder der andere so hochgebracht von meinen Kindern, dass ich ihm dann die normale Schläge gegeben habe. Das ist normal bei mir, ja. Das ist ja, der Hintern ist ja der Platz, wo man immer die Seele trifft, hast du schon gemerkt? Und Gott hat ihn weich gemacht, dass es nicht zu fest weh macht, das ist gut, praktisch. Ne? Ja. Aber da habe ich manchmal gestraft mit einem Zorn inwendig. Die Strafe war richtig, aber mein Herz war falsch. Und das musste ich nachher dem Kind sagen, du vergib mir. Ich hatte Zorn gegen dich. Und das will Jesus nicht. Die Strafe hast du verdient. Du warst ungehorsam, du weißt es. Du hast sie verdient. aber dass ich inwendig bösartig bin mit dir, das ist Sünde. Vergibst du mir? Und jedes Mal haben mir die Kinder vergeben. Und wir müssen wissen als Eltern, wir verlieren nie unsere Autorität, wenn wir wahr sind als Eltern. Wir verlieren immer die Autorität, wenn wir Heuchler sind. Dann verlieren wir die ganze Autorität. Wenn du willst, dass deine Kinder in einem Vertrauen bleiben zu dir, dann ist es ganz wichtig, dass du wahr bist mit ihnen. Du kannst auch mit ihnen reden. Ich musste mit der Tochter und mit den Söhnen, als sie größer geworden sind, Teenager und so. Ich habe mit ihnen offen geredet, was für Versuchungen ein Mann hat, wie man zu kämpfen hat im Leben, um mit Jesus zu leben. Sie wussten, dass wir mit demselben Fleisch gebaut sind, gell? Und dieselben Kämpfe haben. Ja? Und das hat uns geholfen. Oft sind die Kinder zu mir gekommen ins Büro und gesagt, du Papa, bete noch mit mir, bevor ich in die Schule gehe. Ich habe immer die Spannung, doch bin ich komisch als Christ, gell? Jetzt bete noch mal mit mir, gell? Und diese Beziehung, wenn sie größer werden. Also, das Wichtigste in der Familie, Offenheit, Wahrheit. Offenheit, Wahrheit. Und ich finde, das muss man üben. Das geht nicht so von selbst, gell? Dass man offen ist. Schon in der Ehe ist das so wichtig. Es gibt immer noch in der Ehe so Sachen, wo du genau merken kannst, wo einer immer noch Angst hat vor dem anderen. Angst, wirklich das zu sein, was er wirklich ist. Angst, dass der andere dann negativ reagiert. Angst um die eigene Not oder die eigenen Versuchungen offen dem anderen zu sagen. Und wenn dieses Licht hineinkommt in die Ehe, da werden wir eigentlich dann eins, wie die Bibel sagt. Wir werden eins durch die Wahrheit. Und das ist eine Arbeit, die Jahren braucht. Jahren, bis wir eins sind. Ich habe es gemerkt in unserer Ehe, es braucht eine lange Zeit. Denn die ersten Jahre musste jedes, Ursula und ich auch, wir müssten wie beweisen, dass wir einen Wert haben, einem den anderen. Gell? So, ja. Unbewusst, verstehst du? Ja. Wir haben es nicht gesucht, aber irgendwie, und dann haben wir gemerkt im Gespräch manchmal, wenn sie was sagt, dann muss ich antworten mit noch etwas Besserem. Ja? Und dann habe ich gedacht, wieso machst du jetzt das? Warum reagierst du jetzt so? Ja? Dann habe ich gemerkt, ich konnte nicht akzeptieren, dass sie etwas sehr Gutes sagt, ohne dass ich etwas Besseres finde. Du blöd, gell? Aber so bin ich, ja. Und da musste ich lernen, ihr zu sagen, du vergib mir, Schatz, warum versuche ich denn, etwas Besseres dazu zu bringen? Ich kann doch einfach nur zuhören und wissen, das ist prima, was du sagst, ja. Und dann merkst du, wie du vielleicht noch innerlich so Verteidigungen hast, Wertverteidigungen, wo du versuchst, jemand zu sein und Angst hast, dass man genau entdeckt, wer du wirklich bist. Und in der Liebe wird das wachsen, dass man wirklich eins werden kann. Und dann ist es richtig wohltuend. Ne? Denn es ist wohltuend, wenn keine Masken mehr da sind. Ne? Wenn man weiß, wer man ist. Und wenn man weiß, ich werde vom anderen geliebt, so wie ich bin. Ich brauche nicht anders zu sein. Ich kann so sein, wie ich bin. Und das ist dann auch ganz wichtig für das Kind. Ich brauche nicht anders sein, dass meine Mutter oder mein Vater mich lieben. Ich kann so sein, wie ich bin. Mein schlecht gelaunt, mein gut, sie werden mich lieben. Ich kann so sein. Ich kenne alle diese Bibelstellen, werde nicht Epheser 5 und alles auslegen, gell, wo ich kenne ja das alles, ich sehe halt in der Bibel voll drin, ne? Alles prima. Aber nur mal unterstreichen noch, was ist eigentlich in unserer Gesellschaft, in der Familie, was ist eigentlich die wichtige Rolle vom Vater? Ich glaube, der Vater ist vor allem ein Priester. Also wir sind Priester von unserem Hause. Das heißt, dass wir eigentlich verantwortlich sind vor Gott für unser Haus. Das ist immer wieder eine große Verantwortung, das macht uns klein als Männer und hilft uns wirklich, in die Abhängigkeit Gottes zu gehen, weil wir ihn brauchen, um diese Rolle zu spielen. Priester sein, das heißt eigentlich auch, dass wir alles, was die Gesellschaft, da wo die Gesellschaft unsere Familie antasten will, sind wir Männer dazwischen. Ja? Als Mann sind wir immer irgendwie ein Soldat, gell? Ein Krieger. Ja? Wir sind immer da, um Schutz zu bringen zwischen Gesellschaft und Familie. Wenn zum Beispiel Probleme sind in der Schule, ich merke es, in Frankreich ist es so, dann sind es fast immer die Mütter, die gehen mit den Lehrern sprechen und so, gell? Aber da, ich habe immer gefunden, das ist meine Rolle. Ja? Die müssen mich sehen. Ja? Ich bin Mann in der Familie und wenn was schief geht mit meinem Kind, das gibt mich was an. Gell? Da kann ich dazwischen stehen. Ja? Das muss bewusst so sein in der Gesellschaft. Du hast verschiedene Situationen, wo die Stellungnahme nicht immer so einfach ist. Wir hatten zum Beispiel, als die Kinder klein waren in der Schule, war eine Lehrerin, die hat das ganze Programm der Schule gemacht auf verschiedene Programme vom Fernsehen. Da müssen die Kinder das Fernsehen schauen und dann schreiben das, was sie verstanden haben oder nicht und so. Ne? Und dann musste ich natürlich in die Schule gehen und sagen, du, Entschuldigung, ich habe kein Fernsehen. Ja? Wie können wir jetzt das machen? Ich habe kein Fernsehen. Ja? Hat sie gesagt, ja, sie können ja die Kinder zum Nachbarn. Nein, das können sie nicht. Ne? Die Kinder bleiben bei mir. Ne? Ja. Ja, warum haben sie ja keinen Fernseher? Also es ist noch nicht Gesetz in Frankreich, dass man einen Fernseher haben muss. Es ist noch nicht obligatorisch. Ja. Okay. Und da war sie ja, war nicht so zufrieden. Ne? Hab gesagt, können Sie vielleicht mal überlegen, ob es eine andere pädagogische Möglichkeit gibt, um den Kindern etwas zu bringen. Ja? Gut, die war nicht sehr zufrieden, gell? Die hat alles umgeschmissen mit dem Ding, gell? Aber sie hat dann doch geändert. Ich habe sie noch getroffen, eingeladen zum Kaffee bei uns zu Hause und so. Ne? Und habe ihr dann erklärt, warum ich kein Fernsehen habe. Ne? Ich habe gesagt, ich habe keinen Fernseher in meinem Haus, weil ich ein schwacher Mensch bin. Denn ich habe immer Angst, dass ich den Knopf Stopp nicht drücken kann, wenn ich etwas Wichtiges tun soll. Wenn zum Beispiel jemand telefoniert und Probleme hat, habe ich Angst, dass der Telefonanruf mich ärgert, weil es mitten im guten Film drin ist. Ja? Und da habe ich Angst, dass ich den Leuten nicht die Zeit gebe, die sie brauchen, wenn sie Probleme haben, weil ich nicht auf den Knopf Stopp drucken kann. Ja? Sie hat das so halb verstanden. So, ne? Da habe ich ihnen mal gesagt, habt ihr gut verstanden? Ich habe es nicht, weil ich schwach bin. Ja? Habt ihr das gut verstanden? Ja? Also wegen meiner Schwere habe ich das nicht. Ja? Okay. Wir haben es dann auch so den Kindern erklärt und haben dann in einem Geschäft einen Fernseher angeschaut, was es für Preise gibt und so. Und haben den Kindern gesagt, wir könnten jetzt für dieses Geld, Preis von einem Fernseher, könnten wir Familienspiele kaufen, wo wir am Abend miteinander zusammensitzen und Spiele haben, um uns zu fördern im Überlegen, in der Mathematik, in Wissenschaft und so, Spiele kaufen. Und da waren die Kinder super einverstanden. Gell? Wir haben dann ein ganz Ding mit Spiele, ganzen Schrank voll Spiele, gell? Familienspiele. Und es war interessant, danach kamen immer die Kinder von den Nachbarn kamen zu uns spielen am Spielabend. Ja? Sind also nicht unsere, die zum Fernsehen gegangen sind, sondern die kamen zum Spielen. Es war so interessant, haben wir jede Woche einfach dann einen Spielabend gemacht, wo wir die mit den Spielern zusammen waren. Warum sage ich das? Du hast als Vater, hast du die Verantwortung, was du deinen Kindern für Linien eingeben willst, wo du willst, dass sie Übung haben. Verstehe mich richtig zum Beispiel. Ich weiß genau, um entscheiden, Jesus nachzufolgen, braucht es eine Willenakt. Ja? Man muss in einem gewissen Moment sagen, ich bin Sünder, ich brauche Jesus. Der Wille muss eingeschaltet werden. Gell? Jetzt weiß ich, dass ich für die Kinder, ich muss den Kindern helfen, dass sie eine Willensschule haben. Denn der Wille ist wie ein Muskel. Gell? Wenn ich einen Muskel nie gebrauche, dann ist er weg. Und wenn ich dann will, so ein richtiges Ding tun, etwas Schweres, dann pleite. Ja? Dann ist niemand da. Ich habe manchmal überlegt, habe gedacht, warum haben die Jünger Jesu in Gethsemane im Garten geschlafen? Also ich hätte ja, ich wäre der Erste gewesen, der geschlafen hätte, sowieso, ne? Aber die haben geschlafen, als Jesus sie gebraucht hat. Und dann habe ich gedacht, ist doch merkwürdig, wie oft Jesus in der Nacht auf den Berg ging, zum Beten, mit dem Vater zu sprechen. Und man liest nirgendwo, dass ein Jünger einen Abend gesagt hat, als er Jesus auf die Schulter geklopft hat und gesagt hat, du Herr, könnte ich mal eine Nacht mit dir sein, um zu mithören, wie du mit dem Vater sprichst. Ja. Und da habe ich gedacht, haben sie vielleicht keine Übung gehabt, um nachts aufzubleiben? Und da kam die wichtige Stunde und dann hat die Übung gefehlt. Da war der Willenkraft nicht da. Ihr wisst wie ich, dass wir in einer Gesellschaft sind, wo alles viel mehr nach Lust geht als nach Willen. Ne? Ich habe Lust, das zu essen, dann esse ich das andere nicht. Verstehst du? Ich habe Lust, dieses Ding zu machen. Ich habe keine Lust zu arbeiten, da arbeite ich nicht. Ne? Und es gibt so viel mit der Lust zu tun. Ja? Und du als Vater, du weißt genau, wenn mein Junge durchs Leben gehen will, braucht er Wille. Denn wie lang wird er später mit seiner Frau bleiben, wenn er mit Lust lebt? Er braucht Wille, um treu zu sein, das ganze Leben. Die Lust genügt nicht, gell? Also muss ich weit wegsehen. Ich habe diese Übung immer auch gemacht mit meinen Jungs, als sie so Teenager waren und dann so 15, 16 waren. Die Frage gestellt, wie stellst du dir dein Leben vor in 10 Jahren? Interessante Frage, gell, so mit seinem Sohn. In 10 Jahren, wie stellst du dir dein Leben vor? Was würdest du als Priorität nehmen? Was wäre dir wichtig in 10 Jahren? Und dann haben sie überlegt, gell, haben Aufgaben gegeben, dann müssen sie überlegen und schreiben im Zimmer. 10 Jahre, wie kann ich, ja. Aber es war sehr interessant und dann kann man zurückdenken, wenn du denkst, in 10 Jahren möchtest du Familie haben, treu sein, das auch kennen, das Familienleben, wie wir es kennen, dann zurückdenken mit ihnen, was heißt das, was musst du heute üben, um dieses Ziel zu erreichen. Und so habe ich auch mit den Kindern immer wieder Gewicht darauf gelegt, auf Sport, Ausdauersport, gell? Langlaufski, 40 Kilometer, ne? Das kostet nicht viel, brauchst nicht die Dinger zu bezahlen, da, die dich hochkabeln. Ne? Und da kannst du als Familie Langlauf im Winter und im Frühjahr bis Herbst war immer als Familie Fahrrad. Pässe fahren. Und alle haben mitgemacht. Man muss das nicht machen. Aber du musst wissen, wo kann ich meinem Kind helfen, dass er Willen einsetzt und Freude hat dabei. Denn oft sind wir jetzt in so einem Klima drin in der Gesellschaft, wo Arbeit fast als negativ angeschaut wird, verstehst du? In Frankreich ist es so, da, wenn einer arbeitslos ist, da verdient er etwa Maximum 200 Euro weniger, als wenn er arbeitet, ja? Dann sagt jeder, ich gehe doch nicht für 200 Euro arbeiten, ne? Gehst doch nicht für 200 Euro früh am Morgen aufstehen. Machst doch nicht, ne? Also die Arbeit sind blöd eigentlich, ne? Und das gibt ein ganzes Klima, wo alles was mit Willen zu tun hat, Arbeit zu tun hat, Ausdauer zu tun hat, wird eigentlich negativ angeschaut und angetastet. Und du als Priester von deinem Hause bringst eine andere Dimension da rein. Und zeigst deinen Kindern, wie man Freude haben kann, wenn man ein Ziel erreicht. Wir haben da in einem Sommer, als sie noch kleiner waren, haben wir in einem Sommer in unseren Ferien sind mit dem Fahrrad von den Vogesen bis an den Atlantik gefahren und zurück, also 1240 Kilometer. Ne? Mit dem Fahrrad, mit Zelt drauf und alles. Ne? Die Kinder mussten das organisieren. Sie hatten ein ganzes Jahr, um es zu organisieren. Und gesagt, wir haben so viel Geld. Die alle 5 Fahrräder müssen Taschen haben, vorne, hinten. Man muss Zelte kaufen. Wenn möglich die leichte Zelte, gell? Müssen sie selber tragen. Ja. Und ihr müsst kleine Straßen finden, einen Plan machen, wissen, wo wir übernachten können, was für Campingplätze, da wo es Dusche hat, dass wenn man schwitzt, dass es angenehm ist und so. Ja. Das müsst ihr. Herzlichen Dank. Das hat viel Wert im Himmel, ein Glas Wasser, gell? Und die haben das ein ganzes Jahr als Projekt gehabt. Und Ursula und ich haben gesagt, wir schauen nicht rein ins Projekt. Wir gehen auf unsere Fahrräder und fahren euch nach. Gell? Also ihr müsst. Ja. Und wir sind an die Atlantik gekommen, wieder zurückgekommen, hat alles geklappt. Ja. Aber die Kinder hatten ein Programm, sie mussten ein Ziel setzen, sie hatten Verantwortungen. Und das alles nur im Sinne, man muss ihnen helfen, in dieser Gesellschaft leben zu können, mit einem Willen und wissen, und dass sie wissen, was sie wollen und wie sie ein Ziel erreichen. Und man muss sagen, sie hatten nachher eine ganz große Freude, als das Ziel erreicht wurde. Gell? Wir konnten sie dann nur, Ursula und ich, konnten sie nur loben und gesagt, das hat er super gemacht, alles hat geklappt und so. Das ist super, gell? Und nachher haben wir ihnen, und von klein auf in der Erziehung, versucht, deinen Kindern Verantwortungen zu geben. Dass sie merken, wie schön es ist, etwas ans Ende zu führen und dann auch den Lob zu bekommen, dass das Kind das ans Ende geführt hat. Nicht vergessen, ihnen zu danken, sie zu loben, wenn sie etwas Gutes tun. Gell? Sie brauchen auch diese Anerkennung, dass sie mutig in dieser Welt leben können und den Willen einsetzen können. Also versuch's, ich meine, es ist wichtig in der Erziehung, als Priester, als Vater in der Familie, das Gebet für mich war immer wieder, Herr, hilf mir, dass du mein Leben, die Kinder Lust haben, in dieselbe Richtung zu stürmen. Ja? Ich bin ja mehr ein Stürmertyp, gell, so, ja. Und es war immer wieder interessant, auch mit der ganzen Jugendgruppe von der Gemeinde haben wir das gemacht, also Winterlanglauf und Sommerfahrrad, gell, da haben die ganze Gegenden von Frankreich Traktate verteilt in jedem Briefkasten mit dem Fahrrad, also Zelt übernachtet, weitergefahren, hunderte von Kilometern, in Ortschaften Traktate verteilt, vor der katholischen Kirche auf die Knie gebetet, dass der Herr die Traktate segnet, gell. Und wieder Fahrrad genommen, weitergefahren. Und das hat den Jungen imponiert, denn es war Willensaktion da, Zielsetzung und Evangelisation. Verstehst? Dann haben sie mitgemacht, um in diese Linie zu gehen. Ideen kannst du natürlich ganz verschiedene haben. Das ist ja super, dass man Ideen hat. Gott hat uns Ideen geschenkt. Auch in der Gemeinde, das ist das Reichtum von der Gemeinde, dass wir als verschiedene Familien uns Ideen weitergeben. Wir müssten in den Vogesen einfach Langlauf und Fahrrad, denn die meisten Vogesner sind Leute, die kleinen Lohn haben. Und als ich gesehen habe, dass sie den Kindern einfach nachgehen in der Lust, die die Kinder haben, habe ich gesagt, stopp, ihr werdet nie das bezahlen können, was die Kinder wollen. Denn da war ein Jahr war es Tennis, das andere Jahr war es Parapente, also ja. Nicht Fallschirm, aber so am Felsen Fallschirm, da wie heißt man das auf Deutsch, da die ja, Parapente und so, aber und dann wieder anderes, wieder in jedes Jahr was anderes, je nach Lust. Aber wer will das bezahlen, verstehst? Dann habe ich den Eltern gesagt, wir wollen versuchen mit Enthusiasmus, also mit Freude den Kindern zeigen, man kann etwas behalten und man kann dranbleiben. Wenn ihr zu Hause die Möglichkeit habt, wenn ihr ein paar Möglichkeiten habt und Gaben habt, vielleicht dazu, dann versucht auch die Familie zu binden mit Musik. Ich finde das auch etwas Schönes, wenn man Gaben hat dafür, gell? Wie man durch die Musik miteinander festhalten kann, zusammen sein kann und gute Momente miteinander auch durchführen kann. In Sprüche 1, Vers 8 und 9 steht, höre, mein Sohn, die Unterweisung deines Vaters und verwirf nicht die Lehre deiner Mutter, denn sie sind ein schöner Kranz für dein Haupt und ein Geschmeide um deinen Hals. Sprüche 1, 8. Und da müssen wir uns fragen als Väter, was habe ich meinem Sohn, meinen Kindern, meiner Tochter für eine Unterweisung gegeben? Also bitte nicht Unterweisung im Stil Gesetzlichkeit. Verstehst? Der Christ darf nicht. Nicht dieser Negativismus. Ja? Denn alles, was verboten ist, ist interessant. Ja? dürfen wir nicht vergessen, ne? Wenn etwas verboten ist, ja, dann muss ich doch mal sehen, wie das geht, ne? Wenn die so dagegen sind, dann muss was hinten dran sein, das interessant ist, ne? Okay. Also zeig deinen Kindern als Vater, was möglich ist. Das Kind muss, also für mich war das Wichtige, dass das Kind muss begreifen, was eigentlich die Gnade ist. Er muss begreifen, dass er angenommen wird von Gott, so schwach er ist. Und mit allen seinen Unmöglichkeiten und Fehlern ist er von Gott geliebt. Und das muss er begreifen. Und das ist auch wichtig, dass er es konkret sieht bei den Eltern. Der Jüngste, der kam eine Zeit nach Hause und hatte immer 0, also das ist die schlechteste Note, schlechter gibt es nicht mehr, ne, in der Schule. In Frankreich geben die Noten von 0 auf 20, ne? 20 ist sehr gut und 0 ist 0. Ja? Okay? Und da kam er immer mit der Sprache, mit Französisch, kam er immer nach Hause mit 0. Ja? Aber nur Fehler, ne? Einfach nur Fehler. Ja? Und ich weiß noch gut, kam er nach Hause, hat er geweint, habe ich ihm umarmt, hat er gesagt, ja, Papa, wieder ein Null, wieder nichts und so. Habe ich gesagt, jo, das ist gar nicht schlimm, ein Null, du weißt. Kommt immer darauf an, was nachher vorne dran kommt im Leben, verstehst du? Null, das ist kein Problem. Ja? Jetzt machen wir mal so, wenn du in der nächsten Zeit 0,5 hast, da machen wir so richtig eine Feier. Ja? So richtig, da wird gefeiert. Ne? Und der andere, da kam er mit einer 2, ne? Das war ja viel mehr. 2 auf 20. Puh, das ist fast schon super. Gell? Da gab es eine gute Klasse und mit Rahmen und ja, richtig gefeiert. Jetzt ist er von der 0 weggegangen. Ne? Und ich weiß noch gut, der Größere, der hat Leichtigkeit in der Schule, vor allem in Mathematik, er ist Mathematikprofessor heute. Aber der hat Leichtigkeit gehabt im Studium, ja, okay. Und der Jüngere viel weniger Leichtigkeit, gell. Und der Jüngere ist mit der Typ, der von einem Ding zum anderen geht. Ich musste ihm immer helfen, dass er, was er dran ist, auch fertig macht. Ich muss ihm sagen, jetzt hast du das angefangen, hast gesehen, das andere ist noch nicht fertig. Ich glaube, wir wollen jetzt mal das noch lassen, gell? Gehen zurück, machen das fertig. So, ne? Der hat immer so ein wenig wie der Vater, ne? Okay. Und dann kam ich mal ins Zimmer von den Buben und der Kleine war am Boden und hat am Boden auf dem Bauch und hat nur geschlagen, auf Boden geschlagen, gell? Und hat gesagt, ich möchte auch mal so eine schlechte Noten haben wie der Samuel, also seinen größeren Bruder, ne? Denn der Samuel kam nach Hause, heute ging es ganz schlecht in der Schule, wirklich alles daneben und so, weißt du, ob ich durchkomme und ja, wirklich. Ja. Nachher kam die Note 19,5 auf 20. Da hat der Jüngere gesagt, ich will auch mal so eine schlechte Note haben. Nur um zu sagen, wenn die Kinder so verschieden sind, wie wichtig ist es, dass sie genau wissen, du liebst der eine wie der andere. Deine Kinder haben nicht den Wert von den Noten. Deine Kinder haben viel mehr Wert, als der Wert, der die Schule gibt, deinen Kindern. Das sind Geschenke Gottes, gell? Und da, wo wir meinen manchmal, wo sie nicht so super sind in der Schule, das werden vielleicht später die besten Werkzeuge sein für den Herrn. Wir wissen nicht, was der Herr aus diesen Kindern macht. Aber wir können vielleicht unerhört staunen. In der Bibelschule, wo ich war, wo auch Johannes war, ganz am Anfang von dieser Bibelschule, da war ein Schüler dabei. Und dieser Schüler im ersten Jahr, der hat so viele Fehler gemacht und hat die Theologiekurse nicht verstanden und so, dass am Ende vom ersten Jahr haben die Lehrer gesagt, es hat keinen Wert, dass du da bleibst, diese 4 Jahre. Sowieso, ja, zu hohl da, ne? Ja. Es wurde der bekannteste Evangelist in der Schweiz von der Zeltmission, als die Zeltmission gegründet worden ist, vor 100 Jahren. Das war der zu dumm war für die Bibelschule. Ja. Und das war der, wenn er predigte, hat Gott geschenkt, dass oft über 1000 Menschen zum Glauben gekommen sind. Ja. aber zu dumm, gell? Und das dürfen wir nicht vergessen. Gott hat andere Maßstäbe als unsere Welt. Und das müssen wir lernen als Eltern, dass wir da auch einverstanden sind damit. Aber wir Väter, wie unsere Söhne und Tochter unterweisen, ich glaube, sie müssen lernen, die Gnade genügt. Wir leben von Vergebung. Sie müssen entdecken, wie du Bibel liest als Vater, was die Bibel für dich heißt. Und müssen zu dir kommen können, um lernen, in die Bibel hineinzusteigen, auch die Bibel lesen zu können. Sie müssen es lernen, wie man mit umgeht und wie man vorwärts kommt im Glaubensleben. Ich glaube, das ist unsere Aufgabe als Vater. Ich habe immer Mühe in Gemeindegründungsarbeit, wenn es oft so ist, dass man die Kinderarbeit immer den Frauen lässt in der Gemeinde. Ich finde es nicht richtig. Ich finde, die kleinen Kinder müssen sehen, dass es Männer gibt, die diesen einfachen Glauben haben. Sonst meinen sie dann später, Religion, das sind die Frauen, ne? Oder? Das war schon so in der Kinderstunde, waren immer die Frauen, ne? Nein, ich glaube, das Kind muss wissen, der Vater, der Priester vom Haus, der Stellung nimmt in der Gesellschaft, dieser Vater, der ist, das ist sein Leben, der Glaube, der Vertrauen zu Gott. Und die Mütter, sie haben vielmehr oft diese Aufgabe, mit den Kindern, die Kinder zu führen in das ganz, ganz Praktische vom alltäglichen Leben. Ich finde es so schade, wenn die Kinder nicht wissen, wie man kocht, wie man Kleider flickt und so weiter. Gell? Ich bin so dankbar, meine Söhne, die kochen besser als ich. Ne? Die haben das alles gelernt und haben kein Problem, wenn ihre Frauen krank sind. Da machen sie Haushalt, kochen, Kinder umgehen und haben alles gelernt. Ne? Ursula hat ihnen das gelernt. Hat immer gesagt, ob Mann oder Frau, in der Ehe kann es mal so sein, dass jeder bereit sein muss, alles zu machen, weil der andere nicht mehr kann. Und ich finde das so schön. Das heißt dann nicht, dass nachher die Männer nur noch den Haushalt machen und die Frauen nur noch nichts mehr machen, hatte ich erst gesagt. Ne? Nein, nein, es geht nicht darum. Ne? Die Bibel zeigt unsere Rolle, die wir haben. Die normale Rolle kennen wir, da gehe ich nicht drauf ein. Wir kennen sie von der Schrift her. Aber wir müssen auch... Die normale Rolle ist nicht unbedingt das, was wir leben sollen, wenn der andere zu müde wird oder schwach wird. Dann heißt es Liebe, einspringen. Einspringen in die verschiedenen Situationen. Und die Liebe in der Ehe ist ja immer, das zu sehen, vorauszusehen, wo ich dem anderen helfen kann. Also ich sehe nicht die Ehe als einer der Chef und der andere der Diener. Ich sehe die Ehe so, dass wir miteinander uns unterstellen unter Gott, dass die Verantwortung getragen wird vom Mann als Verantwortlicher, als Krieger, aber dass in der Ehe, dass wir miteinander einander helfen, um das Ziel zu erreichen. Das Ziel ist ja, wir brauchen einander, um zu helfen, dass wir das Ziel erreichen, der Treue in der Ehe, der Beziehung, dass wir das Gespräch behalten bis am Ende. Das ist gar nicht so natürlich in einer Ehe, gell? Es gibt viele Ehen, wo man nicht mehr viel zu sagen hat, einander, gell? Man hat das Gefühl, die wissen schon alles, einer vom anderen. Und versuchen nicht mehr auf Entdeckungsreise zu gehen, wie der andere überlegt, wie er weiterdenkt, was geändert hat bei ihm. Gell? Du siehst zum Beispiel in der Familie schon mal, wie verschiedene Situationen eine Frau lebt, eine Mutter. Dann hat sie vielleicht vorher als Ledige studiert, hat einen Beruf. Kommen Kinder, lasst sie den Beruf. Gibt sich voll für die Kinder. Geht's weiter? Vielleicht kommt die Situation wieder, was schwieriger wird materiell und wo sie nicht mehr unbedingt bei den Kindern sein muss. Dann arbeitet sie wieder. Da geht's weiter. Sie hat alles gegeben für die Kinder. Plötzlich gehen die Kinder weg. Ne? Kommt jedes Kind mit seinem Schatz nach Hause. Ne? Und da merkt plötzlich die Mutter, oh Mann, ja, jetzt bald, bald gehen die weg. Ne? Ich weiß, wie das schwierig war für Ursula. Denn wir sind von den Vogesen in Burgund umgezogen und in den Vogesen hatten wir Gemeinden, Burgund keine Gläubige mehr, allein. Und als wir von Vogesen weggezogen sind, in dieser Zeit haben alle drei Kinder geheiratet. Wir hatten vorher noch die Kinder und nachher nicht mehr die Kinder. Und für Ursula war es das eine totale andere Welt plötzlich. Ja? Keine Gemeinde, keine Kinder mehr, der Mann fiel weg und so. Ne? Und da hatte ich eine ganze Zeit Mühe zu verstehen, was ich für ein Leiden inwendig durchkämpfen muss, um diese neue Situation zu akzeptieren. Und ich muss sagen, wir Männer haben ein viel, viel leichteres Leben als unsere Frauen. Denn wir haben eigentlich ein lineares Leben. Wir haben unser Gebiet, unser Beruf, gell? Und wir gehen linear durchs Leben. Und die Frau hat immer Wechsel, und nachher kommen die Wechseljahre bei der Frau, da gibt es der ganze hormonelle Gleichgewicht und so, das wird dann auch schwierig wird und dass es Momente gibt, wo Depression leicht auch da sein kann, gell? So viel Änderungen im Leben. Und ich glaube, wenn wir da nicht wirklich das Gespräch in der Ehe pflegen, ganz bewusst uns Mühe geben dazu, da kann die Ehe etwas werden, das langsam abstirbt. Wo wir zusammen sind wie zwei Möbel, gell? Jeder einfach da ist, ja. Und das ist dann schaurig. Ich sage immer wieder, ich sage es oft dem Herr, Herr, ich will immer verliebter werden in meine Frau, ja, bis ans Ende. Und manchmal denke ich, jetzt pass auf, meistens am Ende gehen nicht die zwei miteinander in den Himmel, ne? Wenn man so Statistik anschaut. Ne? Und denke ich, wenn ich jetzt immer mehr verliebt bin in die Ursula, wie werde ich meinen Witwerstand leben? Ich habe so Gedanken, weil mit den Projektionen immer 10 Jahre voraus, verstehst du, bist du so am ja, okay. Und da merke ich genau, in dem Fall muss ich Ursula noch mehr lieben, aber immer wieder aufpassen, dass meine Beziehung zu Gott noch stärker wird. Denn nur die Beziehung zu Gott kann die letzte Etappe überwinden, gell? Nur diese. Nicht andere Menschen. Andere Menschen können mir in dem Moment nicht das geben, was mir fehlt. Also muss ich immer wieder aufpassen, ist meine Beziehung zu Gott wirklich stark genug, dass er Hauptperson ist in meinem Leben. Gell? Und das habe ich auch Ursula gesagt. Ich sage, du, im Fall, dass ich vorher weggehe, nimm dir immer mehr Zeit, mit Gott zusammen zu sein. Wir müssen unsere Beziehung persönlich mit Gott stärken, dass wir bis zum Ende miteinander verliebt sind, aber so den Herrn lieben, dass auch das schwierigste Ende vielleicht uns nicht vom Herrn trennen kann. Also Überlegungen. Ja. So, jetzt, ich habe noch viel da drauf im Papier, aber ihr möchte gerne, dass wir miteinander reden. Ich habe ja geplappert die ganze Zeit da. Ne? Vielleicht habt ihr Fragen dazu zu sagen über Kindererziehung, Eheprobleme. Sagt nicht alle Probleme, gell? Also manche wenigstens. Ne? Aber auch Ehefreuden darf man auch sagen, nicht nur Probleme. Geht das so, Johannes? Können wir einfach? Ja, okay, das geht so. Gut. Also seid frei, wenn Fragen da sind. Das sage ich oft. Das sage ich oft in Deutschland. In den Momenten merke ich, dass ich nicht in Frankreich bin. Denn die Franzosen, Diskussion, bum, bum. Disputation, Philosophie. Aber die kommen auch nicht weiter, gell? Jawohl.
Und zwar, ja, was wir falsch gemacht haben mit unserem Kind, das ist die letzte Frage. Jetzt sind die Enkel da.
Okay, ja.
Und den Enkel lesen wir jetzt die Kinderbücher. Mhm. Unser kleiner Enkel, der reagiert interessant. Ja. Alles Brutale, alles Totschlag. Mhm. Der Marie liegt da, er wird noch weiter Totschlag und dann nochmal den da retten. Irgendwie, ich habe das Gefühl, mit diesen Bibelgeschichten fördern wir, der begeistert sich von allem, was da schlecht ist und nicht das, was schön ist. Wir versuchen dem das Gute zu erklären, aber er nimmt und spielt und tun die später. Mhm. Immer nur das Brutale und so weiter. Mhm. Wie soll man da aufhören? Soll man aufhören, die ganzen Geschichten nehmen?
Die Bibel verbrennen, gell? ist eine wichtige Frage, denn ich glaube, wir leben in der ganzen Gesellschaft in einem Klima von dem Virtuellen. Also die Kinder sind immer in einem Gedankengang von einer anderen Welt. Eine andere Welt, wo sich Leute töten und dann drückt man auf einen Knopf, dann leben sie wieder, dann gibt man ihnen wieder ein Leben, gell, die neue Spiele, ne? Und dann schießt man wieder runter und dann, aber nirgendwo sind die Menschen am Leiden. Es ist einfach nur immer, ja, und wird geschossen ohne zu laden und so, ne? Alles virtuell. Eine andere Welt, okay? Es ist klar, dass diese andere Welt etwas Gezieltes hat. Das Gezielte ist, dass man nicht mehr genau weiß, was das Leben ist und nicht mehr genau weiß, was der Tod ist. Ne? Zum Beispiel ein 16-jähriger Bursche in Frankreich, also Knabe, hat in der Schule ein Mädchen abgeschossen, getötet. Ja? Polizei hat ihn sofort geschnappt. Und da haben sie gesagt, warum? Dann hat er nur geantwortet, ja, man braucht nur den Film wieder zurückzudrehen und dann lebt sie wieder. Ne? Der war im Virtuellen drin. Ja? Der war in einem Rollenspiel drin, im Virtuellen und hat das ganz konkret gelebt. Und es gibt ja viele Spiele, wenn auf dem Computer, wenn du dann wieder einfach einmal auf die Maus klickst, ne, dann haben sie wieder ein Leben mehr. Dann kannst du wieder anfangen, ne? Kein Problem. Ne? Jetzt glaube ich, was wichtig ist mit dem Unterricht von den Kleinen, mir scheint, es ist ganz wichtig, dass sie die Grundlagen kennen zuerst. Zum Beispiel mit meinen Großkindern, die 7, wenn sie zu Hause sind bei uns, da gehe ich mit ihnen in die Natur und zeige ihnen Gott in der Natur. Ne? Alles Schöne, die Blumen und so, und dann schauen ihr einen Vogel an und ja, wieso hat denn der Vogel so viel Farben? Ne? Der Gott hätte ich einfach nur schwarz-weiß machen können, alles, ne? Warum so viel Ideen und so, ne? Der Gott ist doch wunderbar. Und nachher lernen meine Kleinen, wie die Kinder auch gelernt haben, die lernen die 10 Gebote auswendig. Beim Laufen rede ich mit ihnen 10 Gebote, sie müssen es nach mir sagen, ne? Und erkläre die erste Tafel, die wichtigste Tafel von den Geboten, dass wir Gott lieben, denn er liebt uns. Und du weißt ja, Anfang von den 10 Gebote, also Exodus, 2. Mose 20, steht, ich bin dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Und da sage ich ihm, Gott will uns immer aus der Sklaverei von der Sünde rausführen. Alles das, was böse ist, Gott will uns immer rausführen vom Bösen. Das ist sein Ziel. Und weil er das gemacht hat mit seinem Volk, hat er dem Volk Gebote gegeben, dass sie nicht runterfallen. Und dann erkläre ich Ihnen das mit der Autobahn, das sind diese Gleitplanken, gell? Und sage ich, wenn ich fahre, dann fahre ich nicht von einer Gleitplanke zur anderen. Ne? Das ist so das Auto kaputt, ja? Dann schaue ich weit nach vorn und fahre und merke gar nicht, dass die Gleitplanken da sind. Aber wenn ich die Kontrolle verliere, dann bin ich so dankbar über eine große Brücke, wenn die Gleitplanke da ist und, oh, falle ich nicht runter, ja? Und dann verstehen Sie, die Gebote sind nicht gegeben, dass wir Gebote einfach haben. Aber dass wir das Böse, dass wir angehalten werden in unserem Gewissen und dass da auf der Seite Schutz ist. Gell? Und ich glaube, wenn Sie die Gebote drin haben, gibt es auch eine andere Dimension. Und das können schon die Kleinen, muss ich sagen. Wenn Sie so 4, 5 sind, ist ganz interessant, wie Sie, ich lerne Ihnen dann ein, ne, ersten Gebote, das zweite Gebot verkürzt sich, ne, sonst ist es ein langes Ding, alle Dinge, ja, man kürzt sich, das Wichtigste drin, ne. Und das lernen sie. Ich weiß nur, wie mir das geholfen hat. Mein Vater hat das schon gemacht mit uns, war auch Missionar. Und ich weiß genau, in der Zeit von 17 bis 19 Jahre war ich total daneben. Nicht mehr in der Gemeinde, nicht im Glauben, also wirklich alles flöte, ja? Voll dran. Aber ganz verschiedene Sachen konnte ich nicht tun mit meinen Kumpels, ja? Denn im Gewissen waren die 10 Gebote. Und das hat mich so geplagt, du. Ja? Die Gruppe, wo ich damit dabei war, ist eine Schande, aber ich sage es jetzt dort, diese Gruppe, haben überlegt, einen Bankknack zu machen, also eine Bank, Überfall, genau. Und ich habe gesagt, das kann ich nicht, das ist stehlen. Da haben sich alle ausgelacht, du kannst nicht stehlen, ne? Aber Gebote waren drin. Da haben sie das gemacht, gut gemacht, also nicht so gut, aber haben es doch gut gemacht, ne? Und wurden angehalten von der Polizei, und da haben sie gesagt, dass ich der Kopf bin von der Gruppe. Es war nicht ganz falsch, ne? Aber da war ich nicht dabei. Aber weil ich nicht dabei war, haben sie mich angeklagt, ne? Darum war ich dann später in einer Strafkompanie im Militärdienst, ne? Sie konnten es dann nicht beweisen, aber ich war dann schon zuerst im Gefängnis, ja, wegen dem Ding. Aber da habe ich gemerkt, ich war da nicht dabei, aber ich habe gemerkt, wie diese 10 Geboten im Gewissen, die lassen dich nicht los. Und ich verstehe heute, warum Gott so ein Gewicht drauf legt im Alten Testament, dass sogar an den Kleidern hast du die Streifen, die erinnern, das sind die Gebote. Ja? Und Gott sagt, wenn du unterwegs bist mit deinen Kindern, erzähle ihnen, ne? Sag's ihnen. Das ist das eine. Das andere als Antwort: versuchen wir den Kleinen das Evangelium und die Bibel zu bringen im ganz normalen Leben. Das heißt für mich nicht einfach eine Zeit, wo man die Bibel öffnet, jetzt kommt die religiöse Seite von meinem Leben, ne? Jetzt öffne ich die Bibel, plumps, ne? Und gebe ihnen was. Sondern im ganz normalen, beim Wandern, beim, ja, miteinander sein, beim Spielen miteinander, das sind verschiedene Sachen, dass der Herr uns die Ideen gibt, um Brücken zu schlagen zu dem, was Gott macht. Ich weiß noch gut, als mein Vater, als ich ganz klein war, hat er uns bei den Vogesen da in Sulzeren, das ist ein Dorf, hat er uns an den Birsteinfelsen geführt. Das ist ein Felsen im Wald, wo nur noch Wald, ganz großen Felsen. Und er wollte uns nur zeigen, wo er sein Leben Jesu gegeben hat als Kind. Wir waren alle 4 Kinder da mit dem Vater, und er war weit gegangen im Wald, sind an diesen Stein gekommen, gell? Und hat er uns gesagt, ja, da, und hat er uns erklärt, da habe ich meine Sünden bekennt vor Gott. Da habe ich mein Leben Gott gewahrt, habe ihn gefragt, hilf mir, mit dir zu leben. Wir sahen am Felsen, du, ne? Und da habe ich später verstanden, warum wollte Gott, dass immer Israel wieder so Steine aufgemacht hat, dass die Väter dann ihren Kindern sagen können, du, vor 50 Jahren da war es tragisch. Gott ist da eingegriffen. Da hat er was getan. Ja? Und ich glaube, das ist Kapital, dass man unterwegs mit den Kindern irgendwie versucht, dass es zu einem normalen Leben wird, diese Denkart, dass die Denkart hineinkommt. Und ich verstehe die Kinder, wenn sie heute mit der Bibel, wie du sagst, wenn sie bei Schlägerei und so, das ist bei ihnen so eine normale Welt, dass das...
Nee, das ist ein Kind, das ohne Fernseher aufwächst.
Ja, ja, ja.
Das ist nur 3 Jahre,
ja.
Aber fasziniert sich immer für das Schlechte.
Mhm. Naja.
Obwohl er noch nichts Schlechtes über Kalt. Das nimmt er aus der Geschichte.
Ja.
Er kennt es noch nicht. Er weiß noch nicht, dass man lügen kann. Das war eine Geschichte. Ja, jetzt lügt er dauernd.
Ja, sowieso, das hat er drin. Schon an der Geburt hat er das drin, gell? Wir sind Sünder, wenn wir auf die Welt kommen. Ne?
Ja,
er braucht das nicht zu lernen. Er ist drin, gell?
Bis jetzt hat er es nicht gemacht. Nur nach der Geschichte hat er es angefangen.
Ja,
er wusste
ja,
noch
ja.
Gar nicht. Bis dahin
ja, ja.
Noch
ja, ja. Ah, ja.
Ja, und jetzt meine Frage, Entschuldigung.
Ja.
Was erklärt man Kind, dann, du sollst nicht töten, und dann später die ganze Geschichte, wo lauter Tötungen vorkommen, wie soll man das dem Kind dann beibringen?
Ja, ich glaube, es ist schon wichtig, dass man dem Kind zeigt, was eigentlich im Alten Testament Gottes Volk war und wie Gott sein Volk bewahrt hat, indem dass er die Feinde weggemacht hat. Und dann zu erklären, im neuen Bund, also jetzt mit Jesus, ist das Böse in unserem Herzen, muss die Sünde in unserem Herzen weggehen. Und denn was Jesus gebracht hat, den Feind lieben, ist ganz neu. Der Jude hat nur der Jude geliebt, nicht der anderen im Alten Bund. Und jetzt kommt das Neue mit dem neuen Bund. Jetzt sollst du den Feind lieben. Also jetzt ist eine ganz andere Dimension. Und ich glaube, es ist, also für mich ist es wichtig, dass man den Kleinen, ich nehme mehr Zeit für den Kleinen, für die Gebote und dann für das Leben Jesu. Die Begegnungen vom Heiland mit den Leuten und so, wie er umgeht mit ihnen, wie er Sünde vergibt, wie er streng ist gegen die religiösen Leute, die nicht sein Wort nicht halten und so, gell? Sowieso diese Frage von Krieg im Alten Testament ist aber eine Sache, wo viele Erwachsene auch daran stehen bleiben, gell? Tja, ja. Da warst du dran, gell, noch? Und nachher du. Das Kind sagt immer Nein, meinst du?
Ja. Ja.
Was du willst, immer psch, psch. Ja. Also es gibt so Krisenzeiten, oder? Bei einem Kind, ich weiß nicht, wie alt dein Kind ist, aber es gibt so Krisenzeiten. Es gab so eine Zeit mit meiner Tochter, da alles, was Ursula gesagt hat, war negativ für meine Tochter.
Ah.
Und ich glaube, es gibt so Zeiten, weißt du, in dieser Zeit, wo es so war mit meiner Tochter, mit der Miriam, da habe ich mir Zeit genommen allein mit meiner Tochter, denn ich wusste, jetzt sind die Jahre da, wo sie einen männlichen Typ braucht, ja, okay. Also wusste ich, jetzt ist die Zeit da, wo ich versuchen muss, für sie ein Freund zu sein. Und ich konnte ihr sagen, das Schlimmste, was du mir antun kannst, ist hart zu sein oder böse mit meiner Frau. Ich habe ihr nicht gesagt, mit deiner Mutter. Mit meiner Frau. Ja? Und habe gesagt, du weißt genau, dass das Schlimmste ist für mich. Ich werde meine Frau immer verteidigen. Habe ihr gesagt, wenn du dagegen bist, dann musst du wissen, dass du Probleme hast mit meiner Autorität. Ja. Aber dann in diesen Jahren hatte ich viel persönliche Beziehungen mit der Miriam, also mit meiner Tochter. Sie ging jeden Morgen, es war zwei Jahre lang so, sie ging, wollte nichts mehr wissen vom Evangelium in dieser Zeit. Sie ging zwei Jahre lang am Morgen früh weg mit dem Zug um 6.10 Uhr am Bahnhof. Und ich habe mit ihr dann jeden Morgen alleine gefrühstückt. Ursula hat mit den zwei Burschen gefrühstückt, eine Stunde später. Und da wusste ich darf nicht vom Evangelium reden, denn sie wusste alles. Wenn man alles weiß, braucht man nicht mehr zu sagen. Ne? Alles ist alles. Ne? Okay. Ich wusste, es ist in ihrem Gewissen drin. Ja? Ich habe das Frühstück jeden Morgen vorbereitet, mit Kerzen so, wenig heimelig so, ja, okay. Und ich habe aber mit ihr gebetet, wenn sie wegging mit dem Zug. Sie hat nicht mehr gebetet. Ja. Und sie hat mir dann erzählt, was sie für Burschen getroffen hat und so, mit wem sie ausgeht und so, gell? Und war dann immer mehr angezogen von der anderen Seite. Aber oft, zum Beispiel am Sonntag, wenn ich nachmittags mit Leuten noch war und so, dann plötzlich kam sie und rief mich und hat gesagt, du Papa, jetzt nimm noch Zeit mit mir, nicht immer nur mit den anderen. Ne? Und dann bin ich mit ihr spazieren gegangen und oft beim Spaziergang plötzlich war ihre Hand in meiner Hand. Ich habe sie nie gesucht, aber sie hat sie gesucht. Ja? Und sie hat mir, das war die Gnade, sie hat mir in diesen Jahren alles gesagt. Jeden Mist, alles. Ja? Aber jedes Mal, dass sie gegen Ursula war, habe ich gesagt, Mimi, du weißt ganz genau, ich liebe Ursula, du kannst nicht so reden davon. Also meine Arbeit war in dieser Zeit, Arbeit, verstehe uns, scheine Arbeit, ja. Mein Job in dieser Zeit war, meine Frau zu verteidigen. Und ich glaube, es gibt so Krisenzeiten, können Krisen sein in einem Leben, wo wir als Ehe einander helfen müssen und wo wir standhaft, ja. Und Ursula war einverstanden in dieser Zeit, wusste sie, sie muss nicht mehr versuchen, in dieser Zeit Miriam zu korrigieren. Das hat sie gemerkt, hat sie gesagt, das nützt alles nichts. Ne? Die Gnade Gottes hat gemacht, es hätte anders kommen können. Gell? Man hat nichts in der Hand. Ne? Aber die Gnade Gottes hat gemacht, dass nach zwei Jahren hat dann Mimi einen langen Brief geschrieben, so 10 oder 15 Seiten, wo sie alle Sünden bekennt hat. Und diesen Brief hat sie dann an Ursula und Daniel geschrieben, ja, also Mutter und Vater, ja, um Vergebung zu bitten. Ja, das gehört zu, ja, das gehört auch zum Teil zur Gesellschaft, verstehst du? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, du bist in einer ganz anderen Struktur, in einer ganz anderen Welt. Heute steht ein Junge auf und sagt dem Lehrer in der Klasse, verstehst du? So ein Mist will ich doch nicht lernen. Ja? Wir haben in Frankreich, haben wir, also die Sanatorium, da wo früher die Lokführer waren, als noch mit Kohlen, weißt du, die Lokomotive, ja, die Ding, Züge, ja, wegen Tuberkulose, sagt man das, Tuberkulose? Ja, okay. Da wo die waren in diesem Sanatorium, diese Sanatorium, große Häuser mit so 300, 400 Bett jedes Mal, ja, die sind heute alle gebraucht für Lehrerinnen und Lehrer, die Nervenzusammenbruch machen. Denn die Lehrer und Lehrer müssen etwas weitergeben und haben keinen Mittel zur Autorität. Ja? Und das ist schwierig. Und darum gibt es immer mehr Lehrer, die sich nur noch auf den Stoff konzentrieren und denken, basta, ob sie mitmachen oder nicht, gibt mich nicht an, ich mache meinen Stoff. Verstehst? Und warum machen sie es? Um sich selber zu schützen. Verstehst? Wenn du immer so Blöde hast, die dich unterbrechen und so, am Ende sag ich mal, suchst einen anderen Job, ja? Kannst ja nicht mehr. Aber das ist die Situation, das ist normal. Wir haben als Volk, haben wir Gott auf die Seite geschoben, also die Hauptautorität. Reihenfolge ist ganz normal. Nachher werden wir alle unseren Autorität wegschieben. Polizei, Lehrer, alles auf die Seite geschoben, gell? Nachher werden wir automatisch die Autorität in der Familie wegschieben. Vater, Mutter. Die Reihenfolge ist genau da in unserer Gesellschaft. Und darum zum Beispiel in Frankreich haben wir viel, viel zu wenig Polizei, aber niemand will Polizist werden. Denn ein Polizist hast nichts mehr zu sagen, wirst vielleicht abgeschossen, gell? Und wenn du selber als Polizist schießt, dann kommst du vors Gericht, ne? Da hast du zu früh geschossen, hätte noch warten können, so, ne? Bis der andere das Messer im Hals, dir im Hals hat und so, ne? Genau, ne? Wahnsinn. Fertigen Wahnsinn, gell? Ja, ja. Und da wird die Autorität abgebaut. Und jetzt müssen wir mit dem leben und unsere Kinder werden automatisch infiziert in der Gesellschaft von diesem Autoritätabbau. Und wir als Eltern müssen jetzt versuchen, dass wir eine liebende Autorität haben. Gell? Das ist eine ganze Übung, ne? Ne? Wo das Kind Lust hat, sich zu unterstellen, weil das Kind merkt, wir haben ein richtiges Ziel, aber Krisenzeiten sind da. Die sind da. Und die sind immer wieder schwierig. Ja. Gott gebe uns die Kraft dazu, gell, um das immer wieder durchzuhalten. Und dass wir nicht irgendwie die Nerven verlieren. Gell. Das ist nicht immer einfach. Wirklich nicht. Es wird ganz gewiss eine Spannung bleiben, gell? Denn wir sollen als Christen in der Welt leben, ohne von der Welt zu sein. Das ist die Spannung. Das ist wie wenn ein Vogel im Wasser lebt oder ein Fisch in der Luft, gell? Ist er nie in seinem Element. Ja? ist immer ein Leiden dabei. Und das gehört dazu. Als Familie glaube ich, dass du Grenzen setzen kannst. Also wir haben es mal so gemacht, wo die Kinder wussten, es gibt gewisse Zeiten, wo wir nur als Familie zusammen sind. Es gibt andere Zeiten, wo sie mit allen Kumpels und Kollegen zusammen sein können. Und die Zeiten, wo wir nur als Familie zusammen sind, ich glaube, das sind diese Zeiten, wo das Kind dann auch wieder erfahren kann, dass die Familie eine gewisse Identität hat. Wir haben eine gewisse Art. In diesem Moment kam auch bei uns dann die Sache, weißt du genau, was dieses Wort heißt, das du da brauchst? Ne? Und zu erklären, was ein schlechtes Wort ist und so, ne? Wieso man dieses nicht braucht, verstehst du? Und die Kinder brauchen dann viele verschiedene Worte, wo sie den Inhalt gar nicht kennen. Sondern man sagt, die anderen sagen, es macht lustig. Ne? Und dann mit Erklärung und so, mit Liebe, ich glaube, man kann so die Familien bewahren und zur gleichen Zeit muss die Familie in der Welt leben. Es bleibt eine große Spannung, das ist mir klar. Gell? Hat dann auch immer Kinder von... Als Pionier hast du jedes Mal am Anfang keine Gemeinde. Also hast du nur Freunde und Kinder um dich, die ungläubig sind. Ja? Hast nur das. Ja? Und deine Kinder sind dann nur mit Ungläubigen, haben keinen Jugendbund, haben keine Sonntagsschule, ja? Und leben einfach so. Und du musst ihnen dann die Kriterien der Schrift zeigen, wenn du als Familie zusammen bist. Ja? Aber auch wieder nicht zu fest Angst haben. Gell? Denn das Schlechte ist nicht unbedingt draußen, das Schlechte ist in unserem Herzen. Und das, was draußen ist, hilft, dass man das Schlechte sieht in meinem Herzen. Ja? Und es ist nicht unbedingt die von draußen, die uns voll beeinflussen, sondern die von draußen wecken, was wir eigentlich da drin haben. Ja? Ja? Und das müssen wir den Kindern auch zeigen. Nicht, dass die Kinder dann plötzlich in diese Stellung kommen, alle andere, das sind die bösen Ungläubigen. Das wäre ganz falsch. Da können sie nachher nicht mehr in der Welt leben. Da werden sie Richter von den anderen. Aber wenn ich hochmütig und schlecht rede, weil ich Kollegen habe, die so sind, dann haben die Kollegen nur gezeigt, was in mir ist. Eigentlich. Ne? Die haben geweckt, was da drin ist. Ne? Wenn du diese Sicht hast, dann kannst du ihnen auch helfen. Manchmal dem Kind wieder fragen, ja, diese Art, wenn sie sich zum Beispiel ja, mit gewissen Sachen umgehen, die wirklich negativ sind, kann man sie fragen, diese Art, kommt die von dir oder findest du es gut oder was meinst du dazu? Und dass das Kind dann selber die Antwort geben muss, warum es das tut und ob es so gut oder schlecht ist. Und du wirst merken, die Kinder wissen oft, was schlecht ist, ohne dass man es ihnen sagt. Aber sie haben nicht den Mut zuzugeben, dass sie von diesem Schlechten die Kraft nicht haben, das anzuhalten. Ja? Und dann kannst du dann die Stufe weitergehen und sagen, ja, wenn du sagst, es ist schlecht, willst du, dass ich mit dir bete? Dass der Herr uns hilft, dass wir da Stellung nehmen können. Und dann merken sie, du hilfst ihnen, Stellung zu nehmen. Aber du kommst nicht mit einem Veto, mit einer Strafe, sondern sie können sagen, wie es ihnen eigentlich wehtut. Unsere Kinder haben immer Mühe gehabt, in der Welt zu leben. Gell? Immer. Und haben immer wieder, man muss es auch von dieser Seite sehen können. Verstehst? Es zieht sie an, weil es zur alten Natur gehört, gell? Also zur menschlichen Natur. Aber sie haben Mühe damit, denn sie sehen auch bei dir, sehen sie, dass ein anderes Leben ein fröhlicheres Leben ist. Das ist, ne? Bleibt aber ein Kampf und ein Gebetsanliegen. Gell? Ja. Andere Frage? Oder Idee? Oder Kommentar? Ja? Ich habe dich nicht ganz verstanden. Ich bin zu alt, weißt du. Und dann wollen wir jetzt hier, der fasziniert von Hexenmagie, all die Sachen. Prinzipien ist, dass wir das Negative durch Positives ersetzen. Das ist Epheser 4, gell, ganze Kapitel. Jedes Kind braucht seine unsichtbare Welt, gell, wo man fantasieren kann und Türme bauen kann, da halb im Himmel und so. Ne? Ja. Und wir hatten das auch noch, nicht mit Hexen und so, aber wir hatten auch so, nicht mit anderen Sachen und so, oder? Klar, heute wird das gebraucht, um Kinder zu initiieren ins Okkultismus später, wie Harry Potter und so, das ist ganz, zielbewusst. Ja. Das ist also nicht nebenbei, das ist ganz zielbewusst. Und ich glaube, wir können den Kindern helfen im Positiven, dass wir ihnen Möglichkeiten geben, in dieser nicht realen Welt zu denken und zu leben. Und dass wir dann in diese unreale Welt einfach schöne Sachen hineinmachen, mit ihnen im Gespräch und so, ja, wo bist du jetzt? Wo, ja, und ja, da bin ich jetzt da, in den Wolken, fahre mit meinem Ding da in den Wolken rum und so, ne? Und ja, hast du gemerkt, dass es bald regnet? Vielleicht musst du mal, ja, also, ja, gehen Sie dann, ja? Und ihnen versuchen, diese Welt brauchen sie, ja, Fantasie, aber schon, dass du abbaust, aber wenn du merkst, dass das Kind sofort reagiert und dagegen ist, gegen dein Abbauen, ich glaube, dann ist es oft gerade so gut, wenn man nicht unbedingt weiter dagegen geht, denn je nach Temperament vom Kind wird es sich immer stärken in seinen Gedanken, wenn man dagegen ist. Ne? Es geht ja, du weißt ja, wie das physikalisch läuft. Wenn eine Kraft da ist, muss eine andere dagegen sein. Ja, physikalisch ist das normales Gesetz. Ne? Aber die Gedanken auf anderes orientieren. Versuch mal, in eine andere Richtung zu gehen mit dieser unsichtbaren Geschichte. Ja. Ich glaube, das ist auch das ganze Prinzip von Philipper 4, wenn Paulus sagt, mit unseren Gedanken, auch Galater ist dasselbe Prinzip, wenn Galater sagt, leben nach dem Geiste, dass er das nicht nach dem Fleische lebt. Es geht nie darum, gegen das Negative zu kämpfen, sondern das Positive zu pflegen, so dass das Negative weniger Spielraum bekommt. Ja. Gut, nicht eine leichte Übung, ne? Das bin ich ganz einverstanden, aber mir scheint es schon gut, wenn du so. Wir hatten ja auch diese ganzen, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber diese ganzen Geschichten von Blanche-Neige und dann so, alle diese als Kind, gell, oder so, mit den Märchen und so, das war doch super, gell. Und das braucht das Kind, diese andere Dimension. Aber ist klar, heute profitiert der Feind von dieser Dimension. Das ist ganz klar. Ganz klar. Und da müssen wir wach bleiben. Ah nein, ich habe gemeint, Erwin, dass du was sagen willst. Also ich weiß, die Antwort ist nicht, gell, aber versuch's. Schlecht wäre es, wenn wir als Reaktion bei den Kindern sie nur auf eine sichtbare materielle Dimension bringen, weißt du? Nur was man, das Auto und das Ding, nur das ist reell, verstehst du? Das wäre falsch, denn das Kind braucht dieses Unreelle. Ja. Ja. Also ich glaube schon, ich denke jetzt an der Jüngste, gell? Du hast schon Kinder, die diese Gabe haben, zwei oder drei Sachen zum Ende zu führen. Nicht am selben Moment, gell? Aber ja, die rennen von einem Ding zum anderen und am Ende musst du doch sagen, Mensch, er hat es hingebracht, gell? Obwohl es jedes Mal was, ja, obwohl er nicht dran bleibt. Ja? Ich glaube, man kann ihm ein wenig helfen, indem man in der Überlegung mithilft, zum sagen, schau, es wäre schön, wenn jetzt das fertig wäre. Da Da könnte es mal miteinander anschauen und so, das wäre doch toll, ne? Oder verschiedene Zielsetzungen. Ich habe manchmal einem Jungen gesagt, du, wenn du jetzt das fertig hast, ich glaube, das wird ganz toll. Wenn das fertig ist, dann bringst du in mein Büro, wenn es fertig ist, da können wir es miteinander anschauen, ne? Wenn sie so etwas am Bauen waren und so, ne? Und dann mit dem, dass du ihm die Möglichkeit gibst, irgendwie wie fast eine Belohnung zu haben, wenn er etwas fertig macht, wirst du ihn orientieren, dass er vielleicht mehr Verschiedenes so zum Ende hinbringt. Wenn sie nachher jung sind, da, klar, manchmal braucht es auch eine gewisse Strenge, nicht nur diese Orientierung. Ne? Wie oft musste ich streng sein mit den meinen, als sie gearbeitet haben in meiner Werkstatt. Ich hatte eine Autowerkstatt, weil ich mich kümmerte um unsere 33 Autos in der Familie, in der Mission. Da hatte ich die Autowerkstatt, wo auch andere mitgeholfen haben. Und wenn die meine zwei Kerle, der Samuel und der Pascal, in der Werkstatt waren, wie oft musste ich sagen, die Arbeit ist fertig, wenn die Werkzeuge aufgeräumt sind und sauber sind, ja? Der war immer, gehen sie weg, verstehst du, das Auto geht wieder, ja, und dann kommen sie in die Werkstatt. Nein, Mann, das Auto, gib mir den Schlüssel, fährst nicht weg mit, zuerst aufräumen. Das braucht auch etwas, ne? Auch schon bei den Kindern zu sagen, das Spiel ist fertig, wenn aufgeräumt ist. Wie oft muss man das sagen, ne? Und da geht man von einem Ding zum anderen, am Ende, was macht am Ende? Am Abend sind die Kinder im Bett und dann siehst du die Mutter, die alles aufräumt. Finde ich nicht normal. Finde ich nicht normal. Denn später müssen sie auch aufräumen, wenn sie eine Familie haben. Und das gehört zum Spielen. Ja, da musste ich oft ermahnen. Als sie 10-jährig waren, hat Ursula nichts mehr in ihrem Zimmer gemacht. Mit 10 Jahren. Gell? Bis 10 hat sie Bett gemacht und so und ihnen geholfen, gezeigt. Und ab 10 habe ich gesagt, wenn das Bett gemacht ist die ganze Woche, da bekommst du 10 Francs, also 1,5 Euro. Wenn es nicht gemacht ist, wenn die Mama es machen muss, bekommt sie 1,5 Euro. Und wir waren immer dafür, dass die Kinder Geld haben und dass sie lernen, mit umzugehen. Nicht einfach nichts und dann plötzlich wissen sie nicht, wie man mit Geld umgeht. Ja? Und dann hatten sie ihre Kasse, ihres Geld und ich musste immer wieder staunen. Meistens haben sie das Geld ausgegeben, wenn Ursula oder ich Geburtstag hatten, haben sie die Kasse geleert und uns ein Geschenk gemacht. Das hat uns immer wieder hochgefreut. Gell? Aber sie wussten, und sie wussten, der Vater geht durch ins Zimmer, schaut rein, gell? Das war nicht die Mutter, der Vater. Ne? Und habe ich einen oder anderen gerufen, du, das ist kein Zimmer, gell, was da drin ist. Das ist in 10 Minuten ein Zimmer. Ne? Aber sie haben es gelernt. Aber es fängt klein an. Ne? Die Erziehung, für mich ist die Erziehung zwischen 0 und 3 Jahren. Und nachher gibt es nur noch so leichte Korrekturen. Ne? Denn zwischen 0 und 3 Jahren weiß das Kind, wer Autorität hat und wie man gehorchen soll. Und wenn man da, und wenn man später anfängt, wird es immer schwieriger, immer schwieriger. Und es kommen immer wieder Leute, auch Gläubige der Gemeinde in Frankreich, wo zu mir kommen, wenn die Kinder so 14, 15, 16 sind und wenn sie nichts mehr anfangen können damit. Ja? Und dann, aber das sind die, die vielleicht 10 Jahre vorher gefunden haben, dass Ursula und ich, dass wir stur sind in der Kindererziehung. Aber ich glaube nicht, persönlich glaube ich nicht, dass wir zu streng gewesen sind. Denn unsere Kinder, die bringen uns die Großkinder und sagen, wir erziehen genau, wie ihr es gemacht habt. Und wir sind so froh, dass wir sie abladen können. Wir wissen, ihr könnt so weitermachen, es ist genau unsere Linie. Ja. Also glaube ich, dass wir doch zufrieden sind davon. Aber ich finde es schön, zum Beispiel mit einem hatte ich Mühe. Er hat gehorsam, war er, aber immer verschoben in der Zeit. Ne? Jetzt mach das, ja. Ja, ja, Papa, ich mach's. Mach nicht gemacht, halbe Stunde später, nicht gemacht, Stunde später. Hätte gesagt, Hast du es gemacht? Nein, nein, aber ich mache es, brauchst du nicht zu sagen, ich habe es gehört. Okay. Da habe ich ihm mal gesagt, du wirst Probleme haben. Wenn du mal irgendwann im Leben sofort gehorchen musst, kommst du vielleicht um. Wenn an einer Kreuzung eine Gefahr ist und jemand ruft, Achtung! Und du nicht sofort auf die Seite gehst, bist du bei den Toten. Ich habe ihm gesagt, pass auf mit dem Verschieben immer vom Gehorsam. Und nachher habe ich die Schraube angezogen und das Gewind hat noch gehalten. Die Schraube angezogen, eine Zeit habe ich gesagt, du, jetzt gibt es 8 Tage, wo Gehorsam sofort ist. Erinnere ich daran. Und wenn es nicht sofort ist, dann ist auf deinem Fahrrad mal Schluss für eine Woche. Und das war schlimm für diesen, war ein Radfahrer, ja? Sportfahrer. Ja? Sagt, jetzt weißt du, ich will, dass du das lernst. Und ich habe es dann besser gelernt. Noch nicht 100%, aber besser gelernt. Ja? Ja? Freiheit mit Grenze, Liebe sowieso, Liebe ohne Strafe ist keine Liebe für mich. Gott liebt uns unerhört, ja. Ich kenne den Hebräerbrief, gell. Und ein Beweis dafür, dass wir echte Gotteskinder sind, ist, dass er uns züchtigt. Das ist der Beweis. Der Beweis davon, dass wir echt sind, ist nicht, dass es uns gut geht, sondern dass er uns züchtigt, dass wenn wir ungehorsam sind, dass wir in verschiedene Leiden durchgehen müssen, dass wir es lernen, gehorsam zu sein. Und wenn von Jesus gesagt wird, dass er gehorsam gelehrt hat durch Leiden, das ist im biblischen Text, gell? Er, der ohne Sünde war, dann wieso könnte ich lernen, gehorsam sein ohne Leiden? Gar nicht möglich. Also ich meine, Leiden ist nicht negativ. Strafe ist nicht negativ. Strafe ist erzieherisch, dass wir lernen, mit anderen zu leben und mit Gottes Wort umzugehen. Ich wusste nicht, als der Pascal 6-jährig war, der Jüngste, da hat er immer Mühe, in den Keller zu gehen, um die Kartoffeln zu holen. Ne? Wenn Ursula gesagt hat, jetzt hol mir Kartoffeln, ne? Mit dem Ding. Ne? No. Okay, ja gut. Also. Hol mir Kartoffeln. Nee, und ist weit unten und ist schwarz im Keller. Ne? Und so, ja, okay, gut. Ne? Und da habe ich ihm mal gesagt, du, wenn Mama das sagt, da geht man sofort in den Keller, ja? Und holt diese Kartoffeln. Da habe ich gesagt, du weißt ja nie, ob später mal deinen richtigen Vater, der im Himmel ist, dir sagt, jetzt gehst du ans andere Ende der Welt, das Evangelium zu verkündigen. Und dann, was machst du? Wenn du nicht gelernt hast, Kartoffeln zu holen, da lernst du auch nicht, deinem richtigen Vater zu gehorchen. Ich habe mir angeschaut, du. Ja, okay. Ich wusste nicht, dass er Missionar wird. Jetzt ist er Missionar, gell? Aber da fängt's an, bei den kleinen Sachen. Bei den kleinen Sachen. Und da haben wir, finde ich, wir Männer eine wichtige Rolle. Wenn das Kind ungehorsam ist der Frau, sollten wir Männer da sein nachher und sagen, du, also dass du deiner Mutter nicht gehorchst, kommt nicht in Frage. Gell? Kommt nicht in Frage. Dass diese, ja. Habe ich noch, ja. Naja. An der Hochzeit. Da haben sie die Strafe dann, gell? Habe ich nicht mehr zu strafen. Ja, ich habe schon auch noch, ja. Ja, ja. Aber der eine brauchte ich nicht mehr zu strafen von 12 weg. Der Samuel. Ich brauchte nur ihn anzuschauen. Und der Blick genügte bei ihm. Ich habe ihn angeschaut und meistens nachher kam er zu mir, um Vergebung zu bitten. Ja. Aber er ist ein ganz sensibler Typ. Oder? Aber bei der Mimi, bei der Tochter, die ist gar nichts, die ist ein ganz anderer Typ. Ja? Da musste ich manchmal wirklich hart bleiben und wirklich auch mit Strafen. Mit den Mädchen ist Ja, je nachdem, manche schwieriger, manche weniger, gell? Ja, ja. Ja, der Jüngste, der Pascal, der war auch, musste ich auch. Aber ich muss sagen, im Allgemeinen muss ich sagen, unsere Kinder haben uns respektiert, bis auf diese Zeit, wo die Mimi, die Tochter, die Mutter nicht respektiert hat. Aber sonst hatte ich keine Probleme praktisch. Aber eben eine Familie sind Sünder, die zusammen sind. Gell? Aber die Kinder wussten auch, dass da, wo ich zu hart bin oder wo ich merke, dass meine Herzensstellung falsch ist, wussten sie, dass ich zu ihnen komme und um Vergebung bitte. Gell? Das haben sie erlebt. Gell? Sie wussten, dass wir auf einer Basis der Ehrlichkeit arbeiten. Wussten auch, dass ich unterwegs bin mit meinem Temperament und Charakter, gell? Dass ich auch zu kämpfen habe. Denn ich bin doch ein Typ, der ziemlich impulsiv, sanguiniger, gell? Impulsiv. Und ich muss immer wieder aufpassen, dass ich nicht zu schnell in die Opposition hineingehe. Ja, 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 klar. Ja, ja. Kein Problem mehr.
Weil es gibt so viele Juristen und
ja, heute hast du eben. Ja, heute hast du mit dem Probleme, gell? Ja, ja. Ja, ja. Genau. Heute hast du die größten Interesse, dass du nie dein Kind anrührst vor anderen Leuten, gell? Du kannst direkt vors Gericht kommen. Ja. Aber ich glaube, das ist absolut keine Hilfe für die Gesellschaft. Das ist Katastrophe. Eine Katastrophe. Gell? Darum siehst du immer mehr Familien, und das macht mich fertig, wo du merkst, dass Mütter und sogar Väter akzeptieren, dass die Kinder sie schlagen. Das sehe ich immer wieder, verstehst du? Dass ein Kind 10, 11, 12-jährig, die Mutter kauft ihnen etwas nicht im Supermarkt, verstehen? Das Kind schlägt die Mutter, ne? Ja, Mann, da hängt sie mir total aus. Dann wirst du mit. Da hätte ich sofort Fluggedanken. Ja. Ja. Ist klar. Ich glaube, wir müssen alles mit, wenn wir es mit Liebe tun. Ja, ja, ist klar, wir verstehen uns. Wir verstehen uns, klar. Ja, ja. Ah, ja. Ah, ja. Andere Idee oder Frage? Auf alle Fälle, wir wollen miteinander unsere Kinder dem Herrn bringen, gell? Ganz bewusst auch wissen, er ist allein der richtige Erzieher. Wir merken es ja selber im eigenen Leben. Ich weiß nicht, wie oft du gemerkt hast in deinem Leben, dass wenn du ein Examen nicht verstanden hast, ein geistliches Examen, dass es dann eine Wiederholung gibt, ne? Mit Liebe. Dass die Wiederholung manchmal ein bisschen schmerzhafter ist als die erste Übung. Aber nur weil Gott uns liebt. Und weil er unbedingt unsere Schulung will, dass wir immer mehr in seine Liebe hineinkommen und in eine Liebe, wo man bereit ist, gehorsam zu sein. Wo man versteht, er ist die Autorität, die liebende Autorität für unser Leben. Gell? Und ich glaube, das ist Vorrecht für uns Gläubige, das zu wissen. Auch zu wissen, wenn wir in der Kindererziehung nicht vorwärts kommen, dass wir immer wieder unsere Kinder auch ganz bewusst vor dem Herrn geben, ihm hinlegen. Wir können sie ja nicht bekehren, wir können sie nicht heiligen, ja? Aber wir können dazu dienen, dass sie Heuchler werden zum Beispiel, indem dass wir Heuchler sind und so eine religiöse Fassade haben, gell? Das können wir dazu dienen. Aber wenn wir echt sind, glaube ich auch, dass sie früher oder spät immer wieder in ihrem Gewissen genau wissen, was die richtige Linie ist, wie sie zu leben haben. Danke. Danke für das Zuhören und das Mitmachen, die Fragen.